Einen wunderschönen guten Morgen. Es füllt sich noch so langsam. Es kommen noch einige von draußen rein. Ich hoffe, alle finden noch Platz. Sonst gibt es oben auch noch freie Plätze. Ich hoffe, alle die gestern schon da waren und hier oder in irgendeinem Außenquartier übernachtet haben, hatten eine gute Nacht und haben alle ihr Frühstück auch gefunden und sind jetzt gestärkt und voller Erwartungen, was heute jetzt noch alles passiert. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von Tagesgästen heute, die schon angereist sind. Und ich gehe mal davon aus, dass so im Laufe des Vormittags noch ein paar eintröpfeln werden. Wer von Ihnen ist denn heute jetzt erst angereist? Und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Maite Gressel und ich werde mit Kuno Kallenbach zusammen durch das Programm führen. Kuno wird dann den zweiten Teil heute Vormittag übernehmen. Wir werden heute 3 Fachvorträge hören. Dazwischen gibt es auch eine kurze Kaffeepause, also keine Angst. Sie müssen hier jetzt nicht bis zum Mittagessen sitzen bleiben, sondern wir werden auch eine Pause einplanen. Und dann werden wir auch heute Vormittag noch den Oberbürgermeister hören, der Stadt Schwäbisch Gmünd. Und der wird uns noch mal genau erklären, was es jetzt eigentlich mit diesem Gmünder-Modell tatsächlich auf sich hat. Das ist ja gestern schon ein paar Mal gefallen und das werden wir heute dann noch mal in aller Ausführlichkeit kennenlernen. Gehört haben wir sie auch schon. Die Band Himmelsfels ist auch heute wieder dabei. Danke euch auch für den Einstieg. Und da wir so viel vorhaben, starten wir jetzt gleich mit dem ersten Fachvortrag. Für mich ist das jetzt heute ein ganz besonderer Vormittag. Ich darf nämlich meine beiden Chefs jetzt jeweils ankündigen, auf die Bühne bitten. Den Anfang macht Traugott Hopp. Traugott ist der Leiter der Akademie für Weltmissionen. Traugott ist Theologe und ich habe ihn als sehr gründlichen Exegeten kennengelernt, der sehr genau in die Bibel schaut, sehr genau hinschaut und es immer wieder schafft, auch Zusammenhänge aufzuzeigen, die vielleicht nicht so auf den ersten Blick sofort ins Auge springen. Traugott, ich freue mich jetzt auf deinen Vortrag zum Thema Fremde finden Heimat, was die Bibel über Flüchtlinge sagt.
Vielen herzlichen Dank. Ihnen allen einen guten Morgen. Schön, dass wir miteinander jetzt nachdenken können und es wird schon ein bisschen Denkarbeit auch sein, aber der Kaffee fängt jetzt langsam an zu wirken. Bei uns an der Akademie ist das so, in der ersten Stunde von 8 bis 9 können wir als Dozenten reden, was wir wollen. Alles bleibt still. Ab 9 wirkt der Kaffee und dann kommen die kritischen Fragen. Ich bin mal gespannt, wann bei Ihnen der Kaffee einsetzt. Und wir haben ja auch nachher in der Pause noch Zeit, ins Gespräch miteinander zu kommen. Fremde finden Heimat, was die Bibel über Flüchtlinge sagt. Ich möchte mit einer einfachen Frage an Sie beginnen. Wer von Ihnen hier aus dem Saal könnte aus dem Stand heraus sagen, meine Heimat ist in, jetzt meine ich nicht eine geistliche Heimat im Himmel, also diese Frage nicht, sondern meine Heimat ist in. Einfach mal Handzeichen. Ja, das ist so etwa knapp die Hälfte. Dann geht es also der anderen Hälfte vielleicht ähnlich wie mir. In meinen ersten 30 Lebensjahren bin ich 10-mal umgezogen und dann tut man sich schwer mit so einer einfachen Frage, selbst als Deutscher, wo ist denn jetzt deine Heimat? Wenn man dann noch ein bisschen in der Familiengeschichte rumgräbt und merkt, die Oma ist aus Weißrussland gekommen und die anderen Vorfahren mal aus Frankreich ausgewandert, dann wird es immer noch schwieriger. Und schon an diesem kleinen Beispiel wird deutlich, dass diese Frage nach der Heimat eine Frage ist, die auch uns betrifft. Fremdsein ist nicht nur eine Erfahrung von Flüchtlingen, sondern auch eine Erfahrung von vielen Menschen, die hier mitten unter uns leben, die auf der Suche nach Heimat sind, sich fremd fühlen, obwohl sie doch scheinbar zu Hause sind. Meine These für heute Morgen lautet darum, die Flüchtlingsgeschichten der Bibel erzählen uns Menschheitsgeschichte. Sie offenbaren auf besondere Weise Licht und Schatten unseres Menschseins. Wir schauen in Abgründe, wir erleben aber auch ganz berührende Szenen. Und die Flüchtlingsgeschichten der Bibel helfen uns, Gottes Wege und seinen Willen für Menschen zu entdecken. Und so lade ich Sie ein, auf diese Entdeckungsreise mitzukommen. Wir werden dabei 6 verschiedene Geschichten betrachten, beispielgebende Erzählungen, theologiestiftende Flüchtlingstheologie. Und um es gleich zu sagen, wir werden ganz viele Geschichten nicht anschauen und damit auch Aspekte nicht berücksichtigen, von denen Sie nachher sagen werden, das hätte er aber doch auch noch sagen sollen. Und recht haben Sie, darum dürfen Sie selber dann auch weiterdenken und an dieser Flüchtlingstheologie der Bibel weiterarbeiten. Beginnen wir also mit der ersten beispielgebenden Geschichte, Adam und Eva. Da fangen wir Theologen halt nun mal gerne an. Da wies Gott der Herr den Menschen aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus. Die erste Ausweisung, die erste Vertreibung hat Gott selbst vorgenommen. Und zum ersten Mal lesen wir von Displaced Persons, von Menschen, die ihr persönliches Paradies verlieren, von Menschen, die ab jetzt auf der Suche nach Heimat sind, weil sie ihre Beheimatung bei Gott verloren haben. Und die Bibel erzählt diese Geschichte eben als Menschheitsgeschichte. Es geht um uns. Wir Menschen haben unsere Heimat bei Gott verloren und jetzt suchen wir Heimat. Wenigstens Heimat auf Zeit und verlieren sie doch immer wieder. Spätestens mit unserem eigenen Sterben müssen wir liebgewordene, vertraute Heimat loslassen. Und die Urerfahrung des Menschen ist es, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und so gehört es auch zur Ursehnsucht des Menschen, wir suchen nach einer Heimat, die wirklich beständig ist. Heimat bietet. Und der unbeheimatete Mensch verliert sich immer wieder im Dienst an dem Erdboden und schafft sich die Illusion von Heimat. Aber jede Flüchtlingsgeschichte erinnert wieder neu daran, wie vorläufig, wie zerbrechlich, wie unbeständig unsere Heimatkonstrukte sind. Niemand hätte sagen können 1930, wie viel millionenfaches Flüchtlingselend 15 Jahre später über die ganze Welt gekommen ist. Niemand hätte vor 15 Jahren sagen können, wie viel Heimatverlust und Flüchtlingselend in der arabischen Welt besteht. Und wer kann uns heute sagen, wo in 15 Jahren Flüchtlingsströme fließen werden, Menschen Heimat verlieren? Der Mensch, der nicht beheimatet ist bei Gott, verfehlt mit seinen eigenen Heimatkonstrukten die letzte und wahre Heimat, bleibt ein Unbeheimateter und er muss sich doch selbst Heimat geben. Und das ist, wie unsere kleine Umfrage am Anfang gezeigt hat, ein schwieriges Unterfangen. Flüchtlingsgeschichten zeigen den unbeheimateten, heimatlos gewordenen Menschen und sie verweisen auf die Sehnsucht nach einer Heimat anderer Qualität. Unsere zweite Geschichte. Unstet und flüchtig muss ich sein, sagt Kain. Brudermord, übrigens im Kontext der Ausübung von Religion. Unschuldiges Blut schreit zum Himmel und das Urteil über den Mörder lautet, unstet und flüchtig sollst du sein. Wer menschliche Gemeinschaft brutal und gewaltsam zerstört, verliert sein Bleiberecht. Paradigmatisch, beispielgebend, also erzählt die Bibel die Geschichte von der Unfähigkeit von uns Menschen, zusammenleben zu können. Unterschiede auch im Bereich der Religionsausübung erstmal auszuhalten, sich selbst zu reflektieren, Gottes Wort über sich wirken zu lassen. Stattdessen greift der Mensch lieber zur Keule, ob verbal oder real. und Blut drängt das Land. Das Ende vom brüderlichen Zusammenleben. Unbewohnbar wird das Land und der Sieger von Gewalt wird Verlierer menschlicher Gemeinschaft. Wieder und wieder in der Bibel, in der Geschichte, heute. Flüchtlinge, die fliehen, weil sie Gewalt erlitten haben oder selbst Gewalt geübt haben, zeigen an, wir Menschen sind gar nicht so gut, wie wir uns gerne sehen würden. Bürgerkriege, Brudermord, Gewalt im Kontext von Religionsausübung, das wirft kein so gutes Licht auf uns Menschen. Und es stellt auch eine tiefe Irritation für uns westlich gepflegte, humanistisch aufgeklärte Menschen dar. Es erschüttert aber auch die islamischen Gesellschaften, die in solche Kriege hineingezogen werden. Jeder neue Bürgerkrieg, jede neue Flüchtlingswelle, und es werden weitere kommen, legen es offen vor aller Welt. Wir Menschen haben die dunklen Seiten in uns nicht überwunden. Wir kehren immer wieder dahin zurück, dass wir unseren Ausweg in Mord und Totschlag suchen, Gewalt üben, Krieg als Lösung vorziehen. Übrigens allzu oft auch in unseren ganz persönlichen Kontexten, im Ehe- und Familienkrieg, im Krieg der Konzerne, im Gebrauch von Totschlagargumenten. Und wir als sogenannter Westen haben in der momentanen Situation keinen Grund, überheblich auf die Situation im Irak oder Syrien zu blicken. Das häufig zu hörende Argument, ja, die müssten erst mal durch die Aufklärung gehen, ist doch historisch millionenfach widerlegt. Es war das aufgeklärte Europa, das die Welt in den Zweiten Weltkrieg geführt hat. Außerdem, wir als Westler hängen politisch, wirtschaftlich und auch militärisch in dem aktuellen Konflikt mittendrin. Über Hintergründe und Details können wir uns jetzt hier heute Morgen nicht unterhalten, aber wir haben eine Mitverantwortung. Nein, auch der aufgeklärte Westen hat sich längst nicht zu einem Gutmenschentum entwickelt, so sehr er das gerne für sich in Anspruch nehmen würde. Doch lassen Sie uns noch eine andere Seite dieser Kainsgeschichte anschauen. Kain vor Gott, meine Schuld ist viel zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Wer mich findet, der wird mich totschlagen. Kain kommt alleine mit den Folgen seiner Tat nicht zurecht. Aber er hält vor Gott aus und weiß um die Unmöglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Wie soll denn jetzt Leben gelingen? Als schutzloser Flüchtling, der jederzeit sein Leben verwirkt hat? Jetzt kann doch nur noch ein Wort von Gott Hoffnung bringen. Und was hat Gott zu sagen? Zunächst mal ein klares Nein gegen weitere Gewalt. Nein, so soll es nicht sein, sagt Gott. Gott will nicht eine Spirale der Gewalt, kein endloses Blutvergießen, keine Lynchjustiz, kein fortgesetztes Flüchtlingselend. Dem Kain, der sich selber schuldig spricht und der nach einer Lebensperspektive vor Gott sucht, dem bietet Gott jetzt ein Zeichen an. Ein Zeichen der Gnade, ein Zeichen der Hoffnung, ein Schutzzeichen, nämlich Raum zum Leben. Kain darf eine Stadt bauen und er baute eine Stadt. Dort lebt er mit seiner Familie, dort findet er Sicherheit. Und so wird schon auf den ersten Seiten der Bibel die Stadt zum Symbol. Symbol für einen Ort relativer Sicherheit. Und wir bekommen hier schon die kleine Vorausschau auf das, was später in Israel eingerichtet wird, nämlich Freistädte, die Schutzräume bieten, die gegen die Spirale der Gewalt angelegt werden. Das Motiv der Stadt wird eingeführt und findet dann im neuen himmlischen Jerusalem, die Stadt Gottes, die von oben, nicht selbst gebaut von Menschen, verwirklicht wird ihren Höhepunkt. Der schuldige Mensch, der flüchtende Mensch, der sich sehnt nach einem Ort der Geborgenheit. Viele von uns wissen aus eigener Erfahrung, wie das ist, nach einem Streit, nach einer Scheidung, nach einem Überfall oder Einbruch, wird auf einmal der bisherige Ort der Geborgenheit zu einem Raum der Ungeborgenheit. Ich fühle das nicht mehr, ich empfinde das nicht mehr. Und wir sehnen uns nach einem Schutzraum der Gnade. Flüchtlingsgeschichten erzählen uns etwas von der Abgründigkeit unseres menschlichen Handelns und führen das vor Augen. Sie erzählen aber auch vom Sehnen nach Gnaden und Schutzräumen. Dritte Geschichte. Hungersnot. Neben dem Krieg der andere große Treiber seit Tausenden von Jahren in die Flucht und Migration. Hungersnot lässt Jakob und die Stammfamilie Israel nach Ägypten ziehen. Übrigens eine Familienzusammenführung, ein Nachzug der Familie, und die war nicht unbedingt klein. Dort werden sie durch Josef, dem regierenden Pharao, vorgestellt. Und dieser Pharao sagt nun zu Josef und seiner Familie Folgendes: Das Land steht dir offen. Lass deine Familie den besten Ort des Landes wohnen. Die Schönheit der Gastfreundschaft wird gerade und besonders deutlich, wenn Gastfreundschaft dem Flüchtling entgegengebracht wird. Anders als Händler oder Touristen bringt der Flüchtling wenig mit, das direkten Nutzen für mich verspricht. Er braucht Zuwendung und Zuwendungen. Er ist gebrochen, hat eine traurige Geschichte, vielleicht schuldbelastet. Und was für ein Wort orientalischer Gastfreundschaft. Das Land steht dir offen. Lass dich am besten Ort des Landes nieder. Kleine Anmerkung, wieder und wieder zeigt uns die Bibel in ihren Erzählungen, wie gerade Ägypten ein Ort der großartigen Gastfreundschaft ist. Von den über 580 Vorkommen Ägyptens in der Bibel beschreibt die Mehrheit Ägypten nicht als das Land der Sklaverei, sondern als ein Land, das Zuflucht bietet, in dem Menschen Nahrung, Hoffnung, Sicherheit suchen. Nicht zuletzt im ersten Jahrhundert ist es ein geschätzter Ort für Juden, um Zuflucht zu finden. Und so gewährt dieses Land auch einem gewissen Josef, seiner Frau Maria und dem Baby Jesus Asyl. Und soweit wir wissen, wurde damals nicht danach gefragt, ob Judäa denn nicht doch ein sicheres Herkunftsland gewesen sei. Die Bibel bietet viele Geschichten von Gastfreundschaft. Abraham beim Pharao, Isaak beim Abimelech, Mose bei Jethro, die Kundschafter bei der Hure Rahab, Elia bei der Witwe von Sarepta, viele, viele Geschichten mehr. Alle erzählen davon, dass Gastfreundschaft bei den anderen Völkern um Israel herum geübt wurde, gewährt wurde. Ist es da dann verwunderlich, dass Gastfreundschaft zu einem ganz prominenten Merkmal der ersten Gemeinde wurde? Seid gastfrei, herbergt gerne. Das gilt allen Christen und ist ein klarer, eindeutiger Imperativ. Führungskräfte in der Gemeinde brauchen damals den besonderen Nachweis, gastfrei zu sein, sonst qualifizieren sie erst gar nicht für ein Leitungsamt. Ich denke, hier haben wir uns als individualistische, egoistische Gesellschaft einerseits selbst überrascht, wie spontan, von Herzen, freigebig und gerne wir Gastfreundschaft gewährt haben, diese Welle der Gastfreundschaft anrollte, als letztes Jahr Tausende zu uns kamen. Andererseits sind wir jetzt aber auch weiter gefragt, dass aus dem Gast wirklich der Freund wird. Dazu gehört auch die Öffnung unserer Häuser gemeindeweise und privat. Die Schönheit und Kunst der Gastfreundschaft stellt für uns Deutsche durchaus noch ein Lernfeld dar. Ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn wir sagen, darin sind wir noch nicht Weltmeister. Gastfreundschaft erschöpft sich nicht in der Bereitstellung von Wohnraum und Lebensmitteln, Sprachkursen, der Bearbeitung von Asylanträgen. Das wissen Sie und darum sind Sie hier und das ist großartig. Freundschaft hat etwas mit persönlicher Begegnung zu tun, mit Mensch zu Mensch, mit persönlichen Beziehungen, ich und du, wir. Die vielen umfassenden Ordnungen des Alten Testaments, die vom Fremdling sprechen, da heißt es ganz oft, der Fremdling in deiner Stadt, der Fremdling in deiner Mitte, der Fremdling in deinem Haus. Keine Anonymisierung, sondern ein ganz persönliches Kennen, Begegnen, geteiltes Leben. Nichts verhindert das Abgleiten von Migranten hinein in Ghetto-Mentalität und Parallelgesellschaft so sehr wie persönliche Freundschaften zu Einheimischen. Das sind wir, ja. Und das Vorbild für solche Gastfreundschaft ist Gott selbst in seiner großartigen und großen Gastfreundschaft. Du deckst mir den Tisch selbst im Angesicht meiner Feinde. Und Jesus sagt, ich habe verlangt danach, das Mahl mit euch zu halten. Wie wertvoll, wie kostbar, wie besonders ist es, wenn ein Flüchtling uns mit seiner Freundschaft beschenkt. Vierte Geschichte. Sie sind noch da? Ja? Okay. Ruth und Boas. Ruth, die Moabiterin, trifft beim Arbeitseinsatz auf dem Feld den Grundbesitzer und Bauern Boas. Sie kennen alle diese wunderbare Geschichte, die voller Bezüge zu den Ordnungen Gottes im Umgang mit fremden Migranten steckt. Und trotzdem ganz gekonnt und rührend hier eine Familiengeschichte erzählt. Bereits in der ersten Begegnung mit Ruth betont Boas zweimal die Gefährdung der jungen Frau. Dass dich niemand antaste. Damit dir nicht jemand auf einem anderen Acker etwas zuleide tue, deswegen halte dich zu meinen Leuten. Er will sie schützen. Kann sein, dass dahinter bereits eine gewisse Zuneigung und Sympathie steckte. Interkulturelle Romanzen und Ehen waren schon damals möglich und sie bieten damals wie heute einen großartigen Stoff für Bücher und Filme. Also Filme natürlich nur heute, nicht damals. Aber die Erzählungen. Und ich bin selber auch so verheiratet mit einer Frau, die 21 Jahre in Südamerika gelebt hat, bevor sie nach Deutschland kam. Aber mehr noch ist in diesem Satz auch eine bittere Alltagsrealität angesprochen. Dass dich niemand antaste. Der Fremde, der Geflüchtete, ist auch in Israel, ja selbst in Israel nicht geschützt. Trotz all der guten Weisungen Gottes werden im Alltag wohl Fremde und Flüchtlinge nicht beschützt. Gerade junge Frauen sind besonders gefährdet. Damals schon und heute noch. Wir, die wir aus behüteten, das Recht respektierenden Verhältnissen kommen, vermögen kaum zu ahnen, welche Abgründe an Missbrauch es gibt. Kinder und Frauen werden schrecklich missbraucht und nicht nur von den IS-Leuten in Syrien, sondern auch hier in Deutschland. Stuttgart als die Rotlichthauptstadt Deutschlands lebt ja davon, dass dort Männer aktiv werden. Und dass die meisten Frauen nicht gerade freiwillig dort sind, um genau das zu tun, was sie dort tun, ist inzwischen auch kein Geheimnis mehr. Dass dir nicht jemand etwas antue, diese Boas-Gesinnung sollten wir uns zulegen. Aufmerksam sein, hinsehen, ansprechen, unseren Teil dazu beitragen, dass Flüchtlinge geschützt und geschätzt unter uns leben können. Im Alten Testament wird deutlich, dass nicht erst die Flüchtlinge in uns die Lust nach Machtdemonstration, nach Bestimmen und Beherrschen auslösen. Ganz oft heißt es im Alten Testament im Zusammenhang von Migranten auch Witwen und Waisen. Zwei weitere Gruppen, die schnell leichte Beute werden für Gierige und Schmierige, für Ehrabschneider und Halsabschneider, wo Menschen wehrlos sind, können sich einerseits Schutzinstinkte regen, aber auch der Wunsch zuzugreifen. Das hat Israel selbst erlebt in Ägypten, als die Gastfreundschaft kippt und zur Unterdrückung wird. Später aber unterdrücken sie, die Israeliten, Fremdlinge in ihrer Mitte und Gott schickt Propheten, die lautstark dagegen ansprechen. Wir wollen nicht schamvoll oder feige wegsehen, wenn heute Menschen ausgenutzt werden. Flüchtlinge nicht und andere Menschen nicht. Der Umgang mit Flüchtlingen stellt in der Bibel einen Indikator für die Werteorientierung und Wertestabilität der Gesellschaft dar. Für die Werteorientierung und Wertestabilität der Gesellschaft da. Ich möchte Sie jetzt einladen, das Gebet eines Flüchtlings erst einmal für sich zu lesen und dann sprechen wir es einmal zusammen, stellvertretend für viele, die auch heute auf der Flucht sind. Das ist der Psalm Davids, 142. Psalm, als er auf der Flucht war. Ich lasse Ihnen einen Moment Zeit zum Lesen und dann sprechen wir es gleich zusammen. Ich lade Sie ein, aufzustehen und dieses Flüchtlingsgebet mit mir zu sprechen. Ich schreie zum Herrn, so laut ich kann, und flehe um sein Erbarmen. Ihm klage ich meine Not, ihm sage ich, was mich bedrängt. Wenn ich niedergeschlagen bin und nicht mehr weiter weiß, kennst du noch einen Ausweg, wohin ich auch gehe, überall will man mich ins Unglück stürzen. Wohin ich auch sehe, nirgendwo will man etwas von mir wissen. Ich finde keine Hilfe mehr und keiner kümmert sich um mich. Deshalb schreie ich zu dir, Herr, du allein bist meine Zuflucht. Du sorgst dafür, dass ich am Leben bleibe. Hier mein Hilfeschrei. Denn ich bin völlig verzweifelt. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn ich bin ausgeliefert. Hole mich aus dieser Höhle heraus, dann will ich dir danken vor allen, die dir vertrauen. Denn du hast eingegriffen und mir geholfen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Unsere fünfte Geschichte. Elia, der Prophet, muss vor dem Zorn des Königs Ahabs fliehen, sich verbergen. Dessen Frau Isebel, also nicht Elias, sondern des Königs Frau Isebel und ihre Baalspriester haben das religiöse Leben in Israel in eine ganz andere Richtung gelenkt. Klammeranmerkung, das Problem war nicht so sehr die Baalspriester, sondern die allzu große Bereitschaft der Israeliten, sich von ihrem Gott abzuwenden. Und genau das ist auch heute wieder das Problem. Nicht die Muslime im Land sind eigentlich ein Problem, wie viele konservative Christen meinen, sondern die vielen Menschen, die allzu bereitwillig keinen Gott und keinen Gottesbezug mehr benötigen. Und die vielen Christen, die sich mit einem Modell des nur privaten Christseins zufrieden gegeben haben. Also, Elia muss sich verbergen vor Gott und er wird in den Libanon geschickt, zu einer Witwe mit ihrem kleinen Sohn. Dort verhilft er ihr erstmal zum Überleben mit diesem Wunderwort: Mehl im Topf, Öl im Krug soll nicht verzehrt werden. Dann aber erkrankt der kleine Sohnemann und stirbt. Die Witwe ist verzweifelt. Elia auch. Vor Gott klagt er heftig: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Starke Worte, aber verständlich nach der erfahrenen Gastfreundschaft, nach dem Erhalt eines Schutzraums. Und dann bittet Elia entgegen aller menschlicher Erfahrung von ganzem Herzen: Herr, mein Gott, lass sein Leben wieder zurückkommen in das Kind. Und das Wunder geschieht. Elia kann den Jungen seiner Mutter zurückgeben. Dankbar, begeistert, klarsichtig bekennt diese libanesische Mutter dann: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit, Wirklichkeit. Nun erkenne ich, Gottes Erkenntnis wächst, weil ein Flüchtling mutig, ja schier verzweifelt diese Frau in die erfahrbare Wirklichkeit Gottes mit hineinnimmt. Diese Geschichte hat noch ein neutestamentliches Nachspiel. In Lukas 4 wird uns erzählt, dass Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth in die Synagoge geht. Dort liest er dann das berühmte Kapitel von der Sendung des Messias, des Gottesknechtes aus Jesaja 61 und sagt dann: Heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Zu diesem Zeitpunkt heißt es noch, alle stimmten ihm zu und wunderten sich. Als aber Jesus jetzt weiter über seine Sendung spricht und genau diese Geschichte von Elia und der Witwe im Libanon erwähnt, kippt plötzlich die Stimmung. Und aus der Unterstützung wird Ablehnung. Warum? Jesus bringt die Sendung zu den Völkern zur Sprache. Elias Sendung, seine Sendung. Wie Elia zur libanesischen Frau, so ist auch er, der Messias Gottes, zu den Völkern gesandt. Flüchtlinge als Botschafter der guten Nachricht, die Menschen mit hineinnehmen in die erfahrbare Wirklichkeit Gottes. Das ist nicht nur ein Zufall der Weltgeschichte, sondern das liegt zutiefst in der Absicht Gottes, in seinem Herzensanliegen begründet. Nun erkenne ich, so sagen auch die griechischen Menschen in Antiochien, als die verfolgten, geflüchteten Christen zu ihnen in die Stadt kommen und jetzt nicht nur andere Juden, sondern eben die Griechen aufsuchen und ihnen erzählen, Apostelgeschichte 11. Und dann beginnt, was Jesus für seine Jünger eigentlich vorgesehen und wofür er sie vorbereitet hat: das Wirken unter den Nationen. Dafür hatte er sie doch ausgebildet. Interessant, dass Lukas in Kapitel 10 von so einem erlebnispädagogischen Missionspraktikum berichtet. Und wir nehmen uns dafür einen kleinen Moment Zeit und Sie werden gleich entdecken, was das mit Flüchtlingsthematik zu tun hat. Jesus sendet 72 Jünger aus, je zu zweit gehen sie von Ort zu Ort. Und Jesus beschreibt die Aufgabe als: die Ernte ist groß. Das tönt nach Ertrag, nach Erfolg, nach guten Aussichten. Mehr möchte da denn nicht gerne mit dabei sein. Doch schon der nächste Vers setzt den Erwartungshorizont für diese Sendung. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nun, das ist keine so angenehme Aussicht. Was für ein Erwartungshorizont. Stellen Sie sich das bitte nur mal einen Moment vor. Da liegt also so eine Herde Wölfe irgendwo im Wald und tapp, tapp, tapp kommen zwei Lämmer heran. Es knackt ein wenig, Dann macht es einen Satz und zwei Lämmer stehen unter den Wölfen und machen Mäh. Überlebenschancen? Und wir können uns die Jünger vorstellen. Ja, wenn das so ist, sagt der eine Jünger zum anderen, dann sollten wir uns ein paar Schutzwesten besorgen, vielleicht ein bisschen Hightech mitnehmen und irgendwie ein paar trendy Giveaways haben, neudeutsch stilvolle Werbegeschenke oder sinnlose Rumsteherchen. Denn unser erster Auftritt unter den Wölfen, der muss wirklich mega beeindruckend sein, sonst haben die Wölfe was zu fressen, sagt der andere Jünger. Lammkeule mit getrockneten Evangeliumsblättchen, fein. Und als ob Jesus ihre kleine Tuschelei genau gehört hat, fügt er gleich hinzu, nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Tasche, keine Schuhe. Jesus schickt seine Leute los, ohne die Mittel sich vor Ort etablieren zu können. Keine Tasche, das heißt auch keine Reserven. Nichts zum Verschenken, nichts, aus dem man findig etwas machen könnte. Keine Schuhe, keinen schicken Auftritt, sondern verletzbar. Mit ganz viel direkter Bodenhaftung. So sind seine Gesandten unterwegs. Gesandt wie die Flüchtlinge. Total angewiesen auf die gastliche Aufnahme durch Menschen, die ihnen bisher völlig fremd waren. Sie haben nichts anderes zu geben, als Menschen in die erfahrbare Wirklichkeit Gottes mit hineinzunehmen. Wie Elia, wie die 72, wie die ersten Christen aus Jerusalem, die damals als Flüchtlinge nach Antiochien kamen, wie viele ihrer Nachkommen durch die Jahrhunderte hinweg, so nutzt auch Gott heute seine Leute, die als Flüchtlinge kommen, um Evangelium weiterzusagen. Flüchtlinge als Gesandte Gottes, er liebt das, Gott ist am Werk. In Deutschland, Geflüchtete, die jetzt unter uns leben, gründen Gemeinden, beten für uns und für unser Land, öffnen ihre Häuser. Und sie werden das geistliche Leben des 21. Jahrhunderts in Deutschland prägen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Mit uns, sie tun das mit uns, ohne uns. Ja, selbst gegen uns, falls wir diese Strategie und Gnade Gottes für unser Land nicht sehen und anerkennen. Und wenn wir heute im Land Flüchtlingen begegnen, dann ist das immer auch eine Anfrage an unsere eigene Lebensweise als Jesus-Leute. Sind wir wirklich noch Volk des Weges, wie die ersten Christen hießen, unterwegs? Oder haben wir es uns bequem gemacht? Haben wir unsere Gehfähigkeit mit Sitzen eingetauscht? Wir sitzen am Weg und sind nicht mehr auf dem Weg unterwegs. Es sind barfüßige Bibelfrauen in Indien, einfache asiatische oder afrikanische Hausmädchen in den Häusern von Superreichen, verfolgte und vertriebene Christen hier in unserem Land. Das sind Botschafter Gottes. Und ich möchte jetzt einfach einmal bitten, dass mein Kollege Yassir und ich weiß, es sind noch einige andere hier im Raum, die nicht hier bei uns im Land geboren sind. Darf ich euch einfach mal bitten, aufzustehen, dass wir euch hier ganz herzlich willkommen heißen. Nicht hier im Land Geborene, ihr seid die Botschafter. Bei Yassir und einigen anderen sieht man das, aber es sind auch eine ganze Reihe aufgestanden, einschließlich Paul. Wir haben es gestern schon gehört, auch für dich ist Deutsch nicht deine Muttersprache. Ihr seid Gesandte Gottes und wir brauchen euch. Wir haben vorhin im Gebet gesungen, O Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus auf unser dürres Land. Und der Herr tut es. Und er sendet Menschen zu uns. Letzte Szene. Irgendwo in der römischen Provinz am frühen Morgen eine Christengemeinde. Sie treffen sich, um Auferstehung von Jesus zu feiern, den Sieg über den Tod und seine lebensvernichtende Kräfte. Sie feiern die Versöhnung mit Gott und miteinander. Es wird gesungen, gebetet, in der Bibel, damals noch Altes Testament, gelesen. Und dann wird aus einem Brief des Paulus vorgelesen, seine Briefe waren damals enorm wichtig für die junge Gemeinde. Von Gemeinde zu Gemeinde wurden sie weitergereicht. Und wir erleben jetzt diese Gemeinde bei ihrer Versammlung. Es sind junge Menschen, ältere Menschen, Männer und Frauen, offensichtlich sehr wohlhabende, aber auch arme Sklaven, deren Hände und Körper von der Arbeit gezeichnet ist. Der Gemeindeleiter liest gerade einen Satz aus dem Paulusbrief. Er muss für einen Satz mehrmals Luft holen, um den Satz überhaupt zu Ende zu bringen. Klingt irgendwie gut, meint einer der Zuhörer, aber wie soll man sich sowas merken können? Aber andere sind es gewohnt, lange Reden zu hören und die Kerngedanken in sich aufzunehmen. Einige von der Gemeinde haben Paulus schon selbst erlebt und sie können seine Leidenschaft spüren. Der Gemeindeleiter liest, durch Jesus haben wir alle beide, Juden und die Leute von den Nationen, in einem Geist Zugang zum Vater. Der Älteste macht eine Pause, als wollte er fragen, habt ihr das verstanden? Und so steht einer der alten jüdischen Männer auf, genau so wollte es Gott. Die Gemeinde, ein Bethaus für alle Völker. Er setzt sich wieder. Ein anderer der Ältesten steht auf und sagt, ich erinnere euch daran, was in unserer Heiligen Schrift steht. Und wenn ein Fremdling bei euch wohnt oder unter euch bei euren Nachkommen lebt und will dem Herrn ein Feueropfer zum lieblichen Geruch darbringen, so soll er es halten wie ihr. Für die ganze Gemeinde gelte nur eine Satzung, für euch wie für die Fremdlinge. Eine ewige Satzung soll das sein für eure Nachkommen, dass vor dem Herrn der Fremdling sei wie ihr. Der Gemeindeleiter spricht jetzt weiter. Also, aus dem Brief des Paulus. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger und Gottes Hausgenossen. Der Gemeindeleiter schaut in die Runde und fragt, was meint Paulus wohl damit? Einer der Teenager im Saal springt auf. Ich glaube, Paulus meint, wir sind eine Familie. Und wenn ich an den Streit von euch Ältesten da letzte Woche denke, kommt es mir wirklich so vor. So streite ich mich auch mit meinem Bruder. Einige grinsen, andere schütteln verärgert den Kopf. So darf doch ein Junge nicht reden, nicht hier, das gehört sich nicht. Doch der Vater des Jungen steht auf. Mein Sohn hat recht. Wir haben uns letzte Woche benommen wie Halberwachsene. Ich möchte mich bei den Mitältesten, bei euch allen entschuldigen. Der Gemeindeleiter nickt. Auch in der Familie Gottes gibt es Streit. Gut, wenn wir uns versöhnen können. Ein junger Römer, dessen Vater ein hoher Verwaltungsbeamter in der Stadt ist, steht als nächstes auf. Also für mich bedeutet das, dass ich jetzt hier so richtig zu euch dazugehöre. Am Anfang haben mich einige von euch wirklich seltsam angeschaut wegen meiner Kleidung und meiner Frisur. Ich will halt nicht dauernd so hyperordentlich wie mein Vater rumlaufen. Ich habe mich bei euch wie ein Gast gefühlt, den niemand eingeladen hat. Aber zum Glück hat mein Freund, und er deutet auf seinen Nebensitzer, mich weiter mit hierher geschleppt. Als ich aber vor ein paar Wochen erzählt habe, wie Jesus mein Leben verändert hat, da waren es nicht nur die Jugendlichen, sondern viele von euch haben mich umarmt. Ich habe eure Freude gespürt. Jetzt bin ich nicht mehr Gast, sondern ich gehöre hierher mit meiner Frisur und meinen Klamotten. Eine alte Frau steht auf. Als junges Mädchen wurde ich von römischen Soldaten als Beute mitgebracht. Als Sklavin ist es mir verwehrt, je wieder zu meiner Familie zurückzukehren. Ich habe mich so danach gesehnt, wieder nach Hause zu können. Und ich habe gehasst, alle Römer habe ich tief in meinem Innersten gehasst. Dann wurde meine Herrin von der neuen Jesuslehre erfasst und sie wurde ganz anders zu mir. Sie hat mich mit in diese Versammlung hier zu euch gebracht und langsam habe ich verstanden. Mein Hass ist weggeschmolzen wie der Schnee in den Bergen meiner Heimat, wenn die Frühlingssonne kommt. Jetzt weiß ich, dass ich zu Hause bin bei Gott. Und ihr seid jetzt meine Familie. So lange hatte die alte Frau noch nie gesprochen. Alle waren beeindruckt von ihren Worten. Als nächstes erklärt ein junger jüdischer Händler, ihr wisst, dass ich den Betrieb meines Vaters einmal übernehmen soll. Aber seit ich Jesus nachfolge, verliere ich sein Vertrauen. Gestern hat er mich von der Sabbatfeier ausgeschlossen. Ich bin wie tot für ihn. Und aus dem Geschäft hat er mich auch rausgeworfen. Betretenes Schweigen. Einer der Männer sagt, du kannst bei mir anfangen, in der Weberei. Ein anderer will für den Vater des Jungen beten. Und so beraten sie miteinander, wie sie in ihrer Stadt als Familie Gottes leben können. Und so geht es von einer Stadt zur nächsten Stadt, von einer Großfamilie zur nächsten Großfamilie. Die Familie Gottes, sie revolutioniert ein ganzes Reich von innen her, weil Menschen ein Zuhause finden bei Gott, damals und bis zu uns heute. Wir haben jetzt 6 beispielgebende Geschichten angeschaut, die uns etwas von der Flüchtlingstheologie der Bibel erzählen, vom verlorenen Paradies, dunklen Abgründen, von der Sehnsucht nach Räumen der Geborgenheit, von der Schönheit der Gastfreundschaft haben wir gesprochen, von Wertewirklichkeit in einer Gesellschaft, von den Gesandten Gottes und von der bleibenden Heimat. Und das ist der Ausblick, den Gott uns gibt. Ich möchte bleiben im Hause des Herrn immer da, heißt es schon im Alten Testament, immer da. Dort in der Gegenwart Gottes wird dann einmal keiner mehr fliehen müssen, keiner seine Heimat wieder verlassen. Beheimatet bei Gott, ohne drohende Abschiebung und Ausweisung, mit bereinigter Vergangenheit, vergebener Schuld durch Jesus, im Shalom mit Schwestern und Brüdern aus jeder Sprache und Ethnie vereint, im Lobpreis durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zukunftsmusik? Ja, aber heute schon dürfen wir uns danach bewegen. Das ist die Einladung Gottes durch sein Wort. Amen.